Ich bin eine Predigt der City Church Würzburg. Predigten der City Church Würzburg gibt es im Internet unter www.citychurch.de.
Wir haben eine Predigtreihe im Moment, die zufällig heißt. Und eigentlich ist das untypisch für die City Church, dass wir uns, also eigentlich haben wir eher Themen rein, wo es um Themen geht und dazu kommen irgendwelche Texte und wir machen uns Gedanken. Diese Reihe funktioniert so, dass wir mit dem Text anfangen und herausfinden, was dieser Text mit unserem Leben zu tun hat, wo wir entdecken, was da drin steckt. Und deswegen haben wir gedacht, dass es cool ist, wenn ihr das mit uns Predigern sozusagen nutzt, ein bisschen auch den Text zu entdecken, bevor ich überhaupt was dazu gesagt habe. Und das funktioniert so, ihr findet auf euren Stühlen, habt ihr solche Kärtchen gefunden. Und die ersten drei Symbole, die sind jetzt wichtig, insofern, dass ich gleich den Text vorlesen werde und ihr ein, zwei Minütchen habt, den Text ein bisschen durchzugehen, für euch zu überlegen, das erste, was finde ich gut, entdecke ich was mir irgendwie gefällt. Das zweite, finde ich was ich irgendwie blöd finde, was ich komisch finde. Und das dritte, ein Fragezeichen, was für Fragen habe ich an den Text? Wo ist was ich nicht verstehe? Wo ist was unklar ist? Und der Gedanke ist, dass das euch ein bisschen hilft, einfach schon mal selber in den Text mit reinzukommen, bevor ich irgendwas dazu sage. Genau, der hat nicht auf beide Folien, auf eine Folie gepasst, deswegen auf zwei. Der Text steht in Lukas 16, die Verse 1 bis 8. Und ist überschrieben mit vom ungerechten Verwalter. Er, also Jesus, sprach aber zu den Jüngern. Es war ein reicher Mann, der hatte einen Verwalter. Der wurde bei ihm beschuldigt, er verschleudere ihm seinen Besitz. Und er ließ ihn rufen und sprach zu ihm, was höre ich da von dir? Gib Rechenschaft über deine Verwaltung, denn du kannst hinfort nicht Verwalter sein. Da sprach der Verwalter bei sich selbst, was soll ich tun? Mein Herr nimmt mir das Amt. Graben kann ich nicht, also sowas wie körperliche harte Arbeit. Graben kann ich nicht, auch schäme ich mich zu betteln. Ich weiß, was ich tun will, damit sie mich in ihre Häuser aufnehmen, wenn ich von dem Amt abgesetzt werde. Und er rief zu sich die Schuldner seines Herrn, einen jeden für sich, und sprach zu dem ersten. Wie viel bist du meinem Herrn schuldig? Der sprach, 100 Fass Öl. Und er sprach zu ihm, nimm deinen Schuldschein, setz dich hin und schreib flugs 50. Danach sprach er zum zweiten, du aber, wie viel bist du schuldig? Der Herr sprach, 100 Sack Weizen. Er sprach zu ihm, nimm deinen Schuldschein und schreib 80. Und der Herr lobte den ungerechten Verwalter, weil er klug gehandelt hatte. Denn die Kinder dieser Welt sind unter ihresgleichen klüger als die Kinder des Lichts. Das hat der reiche Mann sich wahrscheinlich anders vorgestellt. Gibt die Verwaltung seines Geldes und seiner ganzen Güter in die Hand eines anderen, damit der sich drum kümmert. Und damit gibt er keine kleine Aufgabe ab, sondern eine große Verantwortung. Vor allem eine Aufgabe, die mit Vertrauen zu tun hat. Weil er ihm etwas anvertraut und sich darauf verlässt, dass der Verwalter sich gut darum kümmert. Das ist sein Job und dafür wird er bezahlt. Wahrscheinlich hat der Verwalter auch deswegen ein Dach über dem Kopf und kann sich auf eine gesicherte Zukunft freuen. Aber nicht in unserer Geschichte. Der reiche Mann bekommt von irgendwem gesteckt, dass er von seinem Verwalter betrogen wird. Wie genau der jetzt diesen Besitz verschleudert, erklärt diese Geschichte nicht. Auch nicht, wer ihn da eigentlich überhaupt angeschwärzt hat. Aber klar ist, dass der reiche Mann handeln muss. Ein Verwalter, der das Vertrauen missbraucht, der kann nicht länger Verwalter sein. Er soll alle Verwaltungsunterlagen vorbeibringen und offenlegen. Und danach darf er sich dann einen neuen Job suchen. Tja, und dann steckt dieser Verwalter in einem Dilemma. Seine abgesicherte Zukunft steht auf dem Spiel. Schnell muss eine Lösung her. Er weckt ab. Körperlich hart arbeiten? Nö, kann er nicht. Zu schwach, zu untrainiert oder nicht gewohnt. Jedenfalls für ihn keine Option. Betteln? Dafür ist er sich zu schade und würde sich nur schämen, also auch keine Option. Lassen wir jetzt mal dahingestellt, ob er damit alle Möglichkeiten überhaupt abgewogen hat und ob die, die er wählt, die einzig tatsächlich möglich ist, trickreich und klug ausgetüftelt ist es allemal. Sein Plan? Sich bei anderen beliebt machen, um auf eine Hand wäscht die andere zu hoffen. Nett sein, damit die hinterher auch nett sind und ihn bei sich aufnehmen. Also holt er die beiden Schuldner nacheinander zu sich und er erlässt ihnen einen beachtlichen Teil ihrer Schulden beim reichen Mann, bei seinem Herrn. Und nun? Ende der Geschichte. Zumindest insofern, dass wir nicht wissen, ob dieser Plan überhaupt aufgeht, ob das funktioniert, was er sich gedacht hat und die Freunde ihn tatsächlich später aufnehmen. Und je nachdem, wie man sich entscheidet, wird nicht mal klar, ob der reiche Mann die erneute Trickserei mitbekommt oder nicht. Weil man kann nicht eindeutig sagen, ob in Vers 8 am Anfang mit der Herr der reiche Mann der Geschichte oder Jesus gemeint ist, wo dieses kommt, hey, du hast klug gehandelt, da steht der Herr lobt den Verwalter. Man weiß nicht genau, ob da der Herr aus der Geschichte gemeint ist und sagt, hey, hast du gut gemacht, oder ob das Jesus ist. Aber egal, wie man sich entscheidet, ist das der Vers, bei dem wahrscheinlich unsere Augen groß werden, die Kinnlade runterklappt. Der Verwalter wird für seine Klugheit gelobt, seine Gerissenheit scheint nicht hinterlistig, sondern klug zu sein. Ich mag Texte sehr, die nicht runtergehen irgendwie wie Öl, sondern mich erstmal irritieren und ins Fragen bringen. Ich mag das, Neues zu entdecken und auch das Herausfordernde in der Bibel. Und danach zu suchen, was da drin steckt für meinen Alltag. Deswegen freue ich mich, dass wenn ich mir nicht selber den Text aussuchen muss, sondern er mir zufällig zufällt. Ich weiß aber nicht, ob ich mir schon mal so sehr gewünscht habe, dass es dieses Mal nicht so ist, weil ich mich in diesem Text einen sehr fremden Text gefunden habe und auch einen sehr fremden Jesus, der das irgendwie gut zu finden scheint. Ich diskutiere gerne mit meiner Schwester über die Bibel und über Bibeltexte und den Glauben, weil sie coole Fragen stellt und meist eine andere Perspektive hat wie ich. Und ich habe ihr den Text geschickt und habe gesagt, Janina, ich muss darüber predigen, lest den mal durch und dann können wir uns mal darüber unterhalten, okay? Und ihre Antwort war dann, ja, können wir machen, aber ich weiß nicht, ob ich da diesmal auch nur irgendwas zu beitragen kann und dir da irgendwie weiterhelfen kann. Und sie hat beim Mittagessen mit meiner Oma geredet, eine sehr gläubige und bibelfeste Frau, und hat ihr erzählt, ich telefoniere heute Nachmittag mit der Lisa und hat dann den Text erzählt. Meine Oma hat gesagt, nee, den kennt sie nicht. Und der, nee, das hat sie ja noch nie gehört. Und dann hat die Janina erzählt, wo es drum geht, so ungefähr. Nee, das kann auch so nicht in der Bibel stehen. Also es war sehr cool, weil sie gesagt hat, das kann nicht sein. Dann haben sie 1000 Bibelübersetzungen gelesen und versucht irgendwie, was aus diesem Text rauszukriegen. Ich habe mit meiner Oma noch nicht selber gesprochen, das kommt dann noch. Ja, weil dieser Text irritiert und man kann sehr, 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 sehr viele Fragen stellen. Und irgendwie liegt es nahe, ihn vielleicht auch einfach zu überlesen oder diesen Vers 8, wo dieses Verhalten als klug bezeichnet wird, rauszustreichen. Oder die Begebenheit, ich würde sie am liebsten einfach anders zu Ende erzählen. Und der Herr verurteilte den ungerechten Verwalter, weil er egoistisch und hinterhältig gehandelt hat. Das fände ich ein viel besseres Ende. Das würde doch irgendwie dazu passen und doch auch zu Jesus, oder nicht? Tja, dieser Text ist unsere Herausforderung für die nächsten 15 bis 20 Minuten. Diesen Text hat eine Chance zu geben, also auch Jesus und dem, ja, weil er diese Geschichte erzählt. Mit dem Text ringen, Fragen stellen und verstehen wollen und hoffentlich am Ende, es werden Fragen offen bleiben, aber vielleicht mit dem einen Gedanken nach Hause zu gehen, der dich begleitet und vielleicht dafür sorgt, dass diese Erzählung man doch ein bisschen lieb gewinnen kann. Wie machen wir das? Ich habe euch zwei Perspektiven mitgebracht auf den Text und lassen die mal zu Wort kommen. Die sind ein bisschen kritisch und versuchen vielleicht aber auch zu verdeutlichen, wo es drum geht. Ihr werdet relativ schnell rausbekommen, was das für beide zwei Perspektiven sind. Das ist doch wohl eine unerhörte Geschichte, völlig ungeeignet, um irgendwas Vorbildliches zu erklären. Und klug finde ich daran eigentlich gar nichts. Betrügerei, Hinterlist, nicht nur einmal, nein, gleich mehrfach untreu handeln, vom Anfang bis zum Ende keine Reue, keine Einsicht, nichts. Einmal Betrüger, immer Betrüger. Schamloses Hintergehen von dem, der einem eigentlich so viel anvertraut hat. Dem, der die eigene Zukunft sicher macht. Was will man denn bitteschön von dem lernen? Und kommt mir nicht mit, was hätte er in der brenzlichen Lage denn machen sollen? Seine Zukunft stand doch auf dem Spiel. Ja, zuallererst hätte er einfach gar nicht betrügen sollen. Dann wäre er gar nicht in diese Lage gekommen. Selbst Schuld fällt mir da nur ein. Und nachdem das aufgeflogen ist, müsste es ihm doch eigentlich wie Schuppen von den Augen fallen, dass Betrügerei kein gutes Handeln ist und Ärger einbringt. Er hätte entscheiden können, seinem Herrn alles vorzulegen, zu gehen und sich was Neues zu suchen, auch wenn es hart gewesen wäre. Einsichtig hätte er sein können. Ist ja nicht so, als würde es gar keine Option für die Zukunft geben. Ja, vielleicht schlechter dran wird er schon sein und betteln ist jetzt nicht das Schönste, aber er hat es doch auch nicht besser verdient. Wenigstens die Ärmel hochkrempeln hätte er können und dann anpacken. Oder wie wäre es mit einer Entschuldigung gewesen? Aber nein, er entscheidet sich direkt wieder für einen neuen Fehler. Schulden zu erlassen klingt ja noch ganz nett und ist für die Schuldner vielleicht auch ganz gut. Aber sein Motiv ist nicht die Nächstenliebe, sondern Gerissenheit. Berechnend verändert er die Schuldscheine. Cool wäre es gewesen, hätte er die Schulden erlassen und den Erlass aus eigener Tasche an den Herrn bezahlt. Das wäre gut gewesen. Wie man es auch dreht und wendet, dieser Verwalter ist ein Gauner, Verräter und Betrüger. An ihm lässt sich nichts Vorbildliches finden. Und klug? Dieses Lob kann man eigentlich höchstens sagen, wenn man egoistisches Verhalten klug findet. Sicherlich war es schlau, für die eigene Zukunft vorzusorgen. In seinem Sinn war das wahrscheinlich der bequemste Weg und hat wohl funktioniert. Es bringt Vorteile. Sein betrügerisches Verhalten wird gut aufgefangen und treibt ihn nicht in den Ruin. Ist doch kaum zu glauben, dass Jesus diese Geschichte erzählt und dann am Ende noch was Gutes daran findet. Und dieses Gute müsste man sich aber schon auch noch schönreden. Wie nett, dass er auf Beziehungen setzt. Wie nett, dass er entscheidet, einen schlauen Plan zur Zukunftssicherung in die Tat umzusetzen und zielstrebig zu handeln. Vorsorglich, super. Echt, total. Heiligt jeder Mittel den Zweck? Jedes Mittel den Zweck? Ist das wirklich eine Definition von klug, an der man sich orientieren soll? Und dann kommt die andere Perspektive. Ja, es stimmt. Der Verwalter macht viel falsch. Er ist keine sympathische Figur, mit der man sich gern identifiziert. Man möchte ihn die ganze Zeit fragen, ob er nicht checkt, was er da tut. Und ihm sagen, dass das so nicht geht. Wie man es dreht und wendet, er ist und bleibt nicht irgendein Verwalter, sondern ein ungerechter Verwalter. Aber wäre es nicht fair gewesen, ihm nach seinem ersten Betrug eine zweite Chance zu geben? Erstmal genau zu überprüfen, ob die Anschuldigungen stimmen? Und ja, es stimmt auch, dass er sich irgendwie für diese anderen Dienste zu schade war. Aber er hätte auch viel Schlimmeres tun können, die Unterlagen komplett fälschen, seinem Herrn vorlegen und so tun, als wären die Anschuldigungen nicht berechtigt. Er hätte die Schuldner ausbeuten können. Er war nun mal in eine schwierige Situation geraten. Durch einen Fehler stand die ganze Zukunft auf dem Spiel. Da trifft man vielleicht auch einfach falsche Entscheidungen, weil man in dem Moment nicht anders kann, weil alle anderen Optionen nicht plausibel klingen. Weil man den Wald vor lauter Bäumen nicht sieht und den Weitblick nicht hinbekommt. Weil man unter Druck steht und nicht mehr klar denken kann. Weil man sich schämt, aufgeflogen zu sein. Weil man hofft, den eigenen Ruf wiederherstellen zu können, weil die Situation einfach kompliziert ist. Da kann nicht jeder einen kühlen Kopf bewahren. Und hey, unabhängig von seiner Motivation für die Schuldner hat er was Gutes getan. Für sie hat sein Verhalten einen großartigen Unterschied gemacht. Und klug? Naja, man muss schon sagen, nicht jeder kann so zielstrebig handeln, die Zeit nutzen, um für die Zukunft vorzusorgen. Viele leben einfach vor sich hin und lassen sich berieseln, weil wird ja schon alles gut werden, läuft ja gerade. Die Hände in den Schoß legen und andere für sich schuften lassen. Der Verwalter nimmt seine Verantwortung für sich wahr. Er weckt ab und sucht nach einem Weg. Fasst Motivation, einen Plan und geht los und setzt es in die Tat um. Er sichert sich seine Zukunft. Ist das nicht auch eine Facette von klug? Zwei Perspektiven. Wahrscheinlich liegt uns die erste näher. Unverständnis, Verwirrung, Ärger. Der Wunsch, das als klug zu erklären, was moralisch eindeutig richtiger ist als das, was der Typ macht. Wobei zu sagen ist, dass Jesus das Verhalten an sich nicht direkt lobt. Ja, da ist was Kluges dran, was nachahmenswert ist, aber längst nicht pauschal einfach alles. Das wird in diesem Vers 8 deutlich. Und da wird es, finde ich, auch noch mal ein bisschen unangenehm, weil hier wird unterschieden zwischen denen, die nicht glauben, Kinder der Welt, und denen, die glauben, Kinder des Lichts. Einerseits lässt mich das aufatmen, weil Jesus verdeutlicht, dass der Verwalter nicht zu den Kindern des Lichts gehört und sein Verhalten dem nicht entspricht. Es ist nicht zu akzeptieren. Also kein pauschales, hast du super gemacht, bist ein schlauer Fuchs. Andererseits finde ich die Unterscheidung auch sehr hart und merke, dass sich da in mir ganz viel sträubt, das einfach so hinzunehmen. Wäre aber ein Thema, was man nochmal in ungefähr 5 anderen Predigten verhandeln könnte. Aber so dieses Festhalten, er ist nicht nur ein schlauer Fuchs, sondern Jesus sieht schon auch, dass er auch echt ein gerissener Gauner ist. Und dabei sind wir aber immer noch auf der Suche, was daran dann bitteschön das Kluge, das ist, was man irgendwie, wo man der Parabel, was diese Erzählung was abgewinnen kann. Klug scheint zu sein, zielstrebig und entschlossen zu handeln wie dieser Verwalter. Voller Eifer, die eigene Zukunft in die Hand zu nehmen und für sich zu sorgen. Sich nicht drauf auszuruhen, nach dem Tod kommt ja noch das ewige Leben, so das wahre Leben. Party, Freude, glücklich sein. Und egal, was wir hier im Leben machen, diese Hoffnung haben wir ja. Ja, die haben wir auch, zu Recht. Es könnte aber sein, dass wir uns gerade deswegen manchmal darauf ausruhen, nicht uns sorgen und investieren und tatsächlich aus dem Leben hier was machen, die Zukunft gestalten, sondern so ein bisschen gleichgültiger geworden sind und nicht nach Möglichkeiten suchen, unsere Dinge in die Hand zu nehmen. Der Einsatz des Verwalters kann deswegen schon beeindrucken und motivieren, das Leben hier wertzuschätzen. Ermutigen, nicht zu resignieren, sondern nach Möglichkeiten zu suchen, sich Ziele zu setzen und die dann auch mit Schritten zu erreichen. Klug die Zeit zu nutzen, die wir haben. Aber die Art und Weise macht mich immer noch stutzig. Ich denke an die beiden Perspektiven und merke, dass sich die erste wieder zum Wort meldet und sagt, das ist trotzdem ungerecht und gerissen. Es fällt schwer, was Kluges und Positives zu sehen, wenn dieses verwerfliche Handeln immer noch da ist und ich das nicht einfach wegradieren kann, das ist immer noch da. Ich nehme mir gern die Frage zu Herzen, wie bewusst oder unbewusst gestalte ich mein Leben und könnte ich darin nicht besser werden? Ja, aber das reicht mir noch nicht. Nur mit diesem Gedanken bleibt diese Erzählung mir immer noch fremd und kann noch nichts mit nach Hause nehmen, wo ich sage, ja, das ist es. Also nochmal ein Stück weiter suchen mit diesen beiden Perspektiven. Die, die voller Verachtung für den Verwalter ist und die, die zu seiner Fürsprecherin wird. Die erste ist wohl die näherliegende, aber ich behaupte, dass die zweite uns auch sehr wohl bekannt ist. Bist du in deinem Leben nicht immer wieder hin und her gerissen zwischen diesen beiden Perspektiven? Wenn du so ganz sicher weißt, oder zumindest zu glauben weißt, was eigentlich richtig wäre, und der Moment, wenn du irgendwie trotzdem anders entscheidest? Wenn dich das Leben überrennt und du trotz deinen moralischen Maßstäben nachgibst und dich hinreißen lässt zu dem weniger Guten? Wenn du deinen eigenen Ansprüchen und Werten nicht mehr gerecht wirst und versagst, trotz aller guten Vorsätze und dem Wissen um das eigentlich Bessere? Ringen diese Perspektiven nicht in uns und zerren uns hin und her? Ringen, weil wir merken, dass manche Entscheidungen sicherlich nicht die besten sind. Aber unsere Möglichkeiten uns manchmal keinen Raum lassen, anderes zu tun. oder uns ein Druck davon abhält, sich für das Bessere zu entscheiden. Obwohl wir wissen, es gäbe Alternativen. Dann versuchen wir verzweifelt, aus Fehlern zu lernen und ertappen uns dabei, wie wir sie doch wieder wiederholen. Dann ermahnt mich die eine Stimme so nicht, aber ich schaffe es einfach nicht und bleibe hinter meinem Anspruch an mich selbst, an meine Mitmenschen, an diese Welt zurück. Dieses Gut und Schlecht, dieses Falsch und Richtig, das kann uns den letzten Nerv rauben. Schwarz und Weiß, ohne Graustufen dazwischen. Manchmal kann man sehr hart mit sich und dem anderen sein. Ja, dieser Text macht mich wütend, weil ich denke, das ist nicht moralisch richtig. Das ist falsch. Und deswegen finde ich auch nichts Vorbildliches. Aber ist das alles, was man dazu zu sagen hat? Was ist denn mit dem Raum für Zwischenschritte? Für unser Leben, wo es nicht nur schwarz und weiß gibt. Ein Raum für Menschlichkeit, für Milde, die das Kleine sieht und wertschätzt. Wir wundern uns über einen Jesus, der im Gaunerhaften was Positives entdeckt und das lobt. Das ist provokant. Aber vielleicht auch ein Gedanke, der uns mitten in unserem Leben abholt, kein idealistisches Vorbild vor Augen malt, hinter dem wir sowieso zurückbleiben, sondern im Schwierigen, im Fehlerhaften das Gute sehen kann. Ich musste an einen Jungen denken aus der Grundschule von meinem FSJ. Ich habe da angefangen und das war eine relativ kleine Schule, und das Erste, was ich gehört habe von einem Jungen, der bei allen dafür bekannt war, dass er missbaut, dass er Quatsch macht, dass er respektlos ist und Streiche spielt, wo es nur geht. Er war abgestempelt. Jeder wusste das, alle kannten ihn. Sein Name fiel immer, wenn irgendwas passiert ist, ja, er war's. Irgendwie auch zu Recht war er abgestempelt, weil er hat nun einfach keinen Moment ausgelassen, um Mist zu bauen, um negativ aufzufallen. Aber er hat mir auch leid getan, eben weil er abgestempelt war. Und wenn ich heute an mein FSJ zurückdenke, dann denke ich als allererstes an genau diesen Jungen, weil ich ihn sehr lieb gewonnen habe. Weil ich hinter all dem Hinterlistigen einen Jungen gefunden habe, der auch weiß, was eigentlich richtig wäre. Der sensibel ist und herzlich. Es gab viele Momente, wo ich es nicht fassen konnte, dass er schon wieder nur provoziert hat, wo ich wütend war und das Gerede der anderen verstehen konnte. Wirklich, es gab viele solche Momente. Aber ich wollte nicht aufhören. Ich wollte ihn nicht abstempeln. Ich wollte an das Gute in ihm glauben, ihn nicht aufgeben, wie viele andere es gemacht haben. Und ich habe angefangen zu suchen nach Kleinigkeiten, nach all den Momenten, in denen seine liebenswürdige Seite zum Vorschein kam, wo er sich statt einem Streich für einen vielleicht weniger schlimmen Streich entschieden hat. Ich wollte diese Graustufen finden, wollte ihn für diese kleinen Schritte feiern, für die wirklich aufrichtigen Momente, in denen er einfach nur toll war und für die Momente, in denen er nicht das richtig Beschissene gemacht hat, sondern und auch nicht das, was ich mir gewünscht hätte. Aber ich habe nach diesem Guten gesucht, nicht nach dem Perfekten und Idealen, sondern nach dem, wo das Gute durchblitzt und wo man vielleicht, und wenn es auch noch so klein ist, wo die Hoffnung ist, es könnte besser werden oder er hat was Gutes getan. Und dieses Lob hat ihm gut getan. Und ich habe nicht alles gut geheißen. Und er wusste, dass ich vieles auch echt blöd fand. Aber er war nicht mehr immer in allen Augen dieser Betrüger. Der eh alles falsch macht, abgestempelt. Eine ganze Kehrtwende zu erwarten, das wäre zu viel gewesen. Das hätte er gar nicht geschafft. Auch nicht, weil seine Voraussetzungen von zu Hause alles andere als hilfreich waren, gute Entscheidungen zu treffen. Seine Mittel und Möglichkeiten waren begrenzt. Und ich merke, dass das in meinem Leben auch manchmal so ist. Dass ich selbst wüsste, was gut wäre, aber dass ich gerade in meinen Möglichkeiten feststecke und es nicht schaffe. Ich weiß nicht, ob man diesen Gedanken aus der Erzählung gewinnen kann. Ich weiß nicht, ob Jesus das tatsächlich sagen wollte. Aber wenn ich in diesem sehr umstrittenen Gleichnis, was viele Ausleger, viele Konflikte und Stunden gekostet hat, wenn ich irgendwas finden kann, dann ist es dieser milde Jesus, der wieder erwartend das kleine Gute sieht und lobt. Eine Geschichte, die dann meine Menschlichkeit ernst nehmen würde. Das Hin- und Hergerissensein zwischen dem ach so Richtigen und meinem Unvermögen, dem nicht immer nachkommen zu können. Eine Geschichte, die mich daran erinnert, dass wir alle auf demselben Weg sind und Menschen brauchen, die inmitten unserer Zerbrechlichkeit und unseren Fehlern mit uns nach dem Guten suchen. Die an uns glauben und uns ermutigen. Nicht nur ermahnen und abwerten, sondern loben. Wohlwissend, dass nicht alles gut ist. Aber wohlwissend, dass Jesus nicht aufhört, in deiner Zerbrochenheit an dich zu glauben und die kleinen, noch so kleinen Schritte des Guten lobt. Amen.
Weitere Predigten sowie Informationen zur City Church Würzburg findest du im Internet unter www.citychurch.de.